45 Grad in Deutschland. Die Hitzewelle rollt auf uns zu. Ich glaube, 3 Wochen ist es her, 4 Wochen, wo das die Schlagzeilen dominiert hat. Mein Handy hat sich überschlagen mit bunten, schrillen Vorhersagen. Sämtliche Presse aller Lage hat das Thema aufgegriffen. Es war von Lebensgefahr die Rede, von Notstand, von allem Möglichen. 45 Grad in Deutschland. Da kommt was auf uns zu. Auch meine Wetter-App auf dem Handy hat diese Vorhersage gehabt. Nicht ganz 45 Grad in Diesbeck, sondern 39 waren vorhergesagt. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass es 14 Tage im Voraus vorhergesagt wurde. Wenn man sich ein bisschen mit Wettervorhersagen beschäftigt, man muss die sich vorstellen wie einen Baum. Für den morgigen Tag gibt es 2 oder 3 Modelle, die wahrscheinlich sind. Darum ist die Wettervorhersage für morgen auch relativ verlässlich, weil die Meteorologen aus diesen 2 oder 3 Modellen das Wahrscheinlichste raussuchen müssen. Aus jedem dieser, dann nehmen wir mal 3 Modelle, entwickeln sich 3 bis 6 neue Möglichkeiten für den übernächsten Tag. Und wieder müssen die Meteorologen aus dieser deutlich größeren Auswahl wieder 1 oder 2 auswählen, was sie als Vorhersage angeben. Und so geht das immer weiter, sodass man bei 14 Tagen bei über 500 möglichen Modellen ist. Und 1 wird einem vorgeschlagen. Ich sage immer, meine Wettervorhersage aus dem Kaffeesatz ist mindestens genauso valide wie die der meisten Wetter-Apps, wenn es um 14 Tage im Voraus geht. Und so war es dann tatsächlich auch an dem besagten Tag, wo wir 45 Grad haben sollten, hatten wir in Diesbeck angenehme 24. Also fast die Zahlen gedreht. Da kam dann eben doch nichts auf uns zu. Jetzt gibt es aber zig andere Sachen, die uns vorhergesagt werden. Wenn das eintritt, da hoffe ich eigentlich, dass die Vorhersagen genauso schlecht sind wie die von den Wetterfröschen. Ja. Gaspreise verdreifacht nächstes Jahr. Ich gucke auf meinen Kontoauszug und denke, wie soll das gehen? Und was ist, wenn Russland ganz den Gashahn zudreht? Frieren im Winter, meinen Kindern kein warmes Zuhause bieten können? Boah, da wird mir anders. Inflation, Börsencrash, all das kommt angeblich auf uns zu. Und es ist ja schön und gut, wenn man weiß, was da auf einen zukommt. Denn dann kann ich mich vorbereiten. Dann kann ich vorsorgen. Dann kann ich Dinge in die Wege leiten, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird. Aber gleichzeitig kann es uns auch Angst machen, wenn wir wissen, was da auf uns zukommt. Denn es führt uns doch so manches Mal unsere Ohnmacht vor Augen. Und ich merke das beim Thema mein eigener Tod ganz gerne. Ich kann vielleicht meinen eigenen Tod hinauszögern. Ich kann gesund leben, ich kann Sport treiben. Ich kann vorsorgen, dass meine Lieben im Falle des Falles versorgt sind. Ich kann mich darauf vorbereiten. Aber ich kann ihn nicht verhindern. Ich werde sterben. Und wenn ich mal meinen Verdrängungsmechanismus außer Kraft setze und mich diesem Thema stelle, merke ich, dass ich Angst bekomme. Trotz der Gewissheit meines Glaubens, trotz der Hoffnung, die ich als Christ habe. Ich habe Angst vorm Sterben. Und die Aussicht darauf zu, ist nicht schön. Nee, da kommt was auf mich zu, was ich nicht abwenden kann. Und das macht mich so ein bisschen unruhig. Die Predigt heute ist keine Wohlfühl-Kuschel-Predigt. Weil Jesus heute in unserem Predigttext ein Fass aufmacht, das nicht schön ist, das es in sich hat. Jesus sagt nämlich, was da auf uns zukommt. Und die Vorhersage von Jesus ist deutlich valider, deutlich zuverlässiger als jede Wetter-App. Wenn Jesus sagt, das kommt auf uns zu, dann wird das kommen. Das Schöne ist, er sagt uns auch noch, wie wir damit umgehen können. Und das schauen wir uns jetzt mal in unserem Predigttext an. Ich lese ihn euch vor aus Johannes 15, die Verse 18 bis 27. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Das alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Dies geschieht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Sie hassen mich ohne jeden Grund. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Wir sind in den Abschiedsreden. Jesus ordnet gerade sozusagen seinen Nachlass und bereitet seine Jünger darauf vor, was sie erwarten wird, wenn er nicht mehr bei ihnen ist und wie sie damit umgehen sollen. Und das möchte ich mir jetzt mit euch angucken. Auf der einen Seite, was kommt denn auf uns zu? Und dann, wie gehen wir damit um? Und vielleicht hat der ein oder andere beim Mittelteil des Textes so ein bisschen gestutzt. Der ist nämlich theologisch richtig schwierig. Ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, ihn zu verstehen, um dann zu merken, er passt nicht in meine Predigt. Wer da jetzt ein bisschen unruhig geworden ist, darf mich gerne ansprechen, dann reden wir darüber. Aber für heute, für die Predigt, lasse ich ihn jetzt einfach raus. Also, gucken wir uns mal an, was da uns erwartet. Was kommt auf uns zu? Und wenn man sich diesen Text anguckt, kann man ja das Gefühl haben, boah, das ist voll die Hassrede, die Jesus hier hält. Da kommt dauernd das Wort hassen vor. Die Welt wird uns hassen. Und wir als aufgeklärte Mitteleuropäer sind in der Gefahr, diesen Text falsch zu verstehen. Für uns ist Hassen ein total emotionales Wort. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Und wenn ich etwas hasse, dann tue ich es. Ja, mit ganz viel Emotionen, dann ist das eine heftige Sache mit Wut, mit Aggression mit drin. Zur Zeit der Bibel, bei Jesus, war Hassen deutlich rationaler, deutlich entspannter. Da war Hassen bei weitem nicht so emotional aufgeladen. Wenn ich jemanden hasse, dann lehne ich ihn ab. Das kann ich auch sehr emotional tun, aber ich kann das auch ganz nüchtern tun. Also es heißt hier nicht, dass die Welt uns leidenschaftlich, glühend hasst und immer aktiv uns zu zerstören sucht. Aber Jesus sagt ganz klar, diese Welt wird euch ablehnen, wird euch ausgrenzen. Und da gibt es dann ganz viele Abstufungen. Das fängt vielleicht an, auf der Arbeit so ein bisschen belächelt zu werden. Nicht immer eingeladen zu werden, wenn man irgendwo hingeht. Mal einen dummen Witz über den Glauben sich anhören zu müssen. Es geht weiter über vielleicht wirkliche Nachteile bei der Berufswahl, bei Jobangeboten, bis hin dann zur echten Verfolgung und zum Tod, wie es in vielen Bereichen dieser Welt heute noch so ist. Und natürlich ist es viel, viel schlimmer, mit dem Tod bedroht zu sein, als ein bisschen ausgelacht zu werden. Aber eins haben all diese Ablehnungen gemeinsam. Sie sind doof. Keiner will abgelehnt werden. Jeder Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und wir streben danach, dazu zu gehören. Wir wollen gemocht werden, wir wollen geliebt werden, nicht gehasst. Und darum versuchen wir, Ablehnung und Abgrenzung zu vermeiden, wo es nur geht. Weil das ja bedeutet, wir gehören nicht dazu. Aber Jesus sagte ganz klar, es geht nicht. Und ich könnte jetzt zu all diesen Beispielen, die ich genannt habe, Geschichten erzählen. Ich könnte erzählen, als ich mich für Jesus entschieden habe, wie ich von meiner Clique auf einmal abgelehnt worden bin. Wo ich aus dem Kern meines Freundeskreises an den Rand gewandert bin. Ich habe 13,5 Jahre im Osten verbracht und die Geschichten von meinen Geschwistern, die allesamt, alle kein Abitur machen durften, die nicht studieren durften, die Berufe lernen mussten, die ihren Gaben und Neigungen überhaupt nicht entsprochen haben. Und die schlimmste Geschichte, die ich gehört habe, ich kann die Zahlen nicht genau sagen, aber ich glaube, man durfte in der DDR bis 26 zum Wehrdienst gezogen werden. Und einer meiner Brüder in der Gemeinde, mittlerweile weit über 80, hat gerade ein Kind bekommen, seine erste Tochter. Und der Staat wusste das. Und sie haben gewartet bis zum letzten Tag, wo es möglich war, diesen Mann zu ziehen. Eine Woche nach der Geburt seiner Tochter war er für 2 Jahre weg. Warum? Weil er Jesus nachfolgt. Reine Schikane. Total. Und vor ein paar Wochen war Peter Siemens hier und hat herzerweichende Geschichten erzählt von Christen weltweit, die für ihren Glauben, für mich, Unvorstellbares erlebt haben. Das ist die Realität, in der wir leben, in die uns Jesus hier stellt. Und im Nachdenken habe ich gemerkt, wir als Gemeinde sind in einer total gefährlichen Situation. Denn wir haben erlebt, dass diese Vorhersage von Jesus sich hier in Diesbeck erfüllt hat. Ich nicht. Aber ihr, die ihr schon lange dabei seid, ihr habt diese Ablehnung, den Hass der Welt am eigenen Leib erfahren. Die Gemeinde, die auf Dorffesten öffentlich verhöhnt worden ist, wo Anzeigen gegengeschaltet worden sind, wo öffentlich dagegen geredet worden ist, wo Leute die Straßenseite gewechselt haben im Dorf, wenn Mitglieder der Christusgemeinde ihnen entgegengekommen sind. Genau das, was Jesus hier schildert, ist hier passiert. Und jetzt hat sich das geändert. Das ist so cool. Ja, wir sind ein geschätzter Teil der Dorfgemeinschaft. Die Leute achten uns, wir werden eingeladen zu den Festen, wir dürfen das Dorfleben mitgestalten. Und das nicht, weil aus schlechten Gründen, zu denen wir nachher kommen, sondern weil ihr treu geblieben seid, weil ihr weiter für dieses Dorf gebetet habt, weil ihr weiter diese Menschen geliebt habt. Großartig. Aber warum sage ich, wir sind in einer gefährlichen Situation? Die Gefahr ist, dass wir diesen Status, den wir jetzt haben, als das neue Normal akzeptieren und alles dafür tun, bloß nicht mehr in diesen alten Zustand zurückzukommen. Wenn wir weiter uns so verhalten wie bisher, wunderbar. Aber wir werden gleich merken, das werde ich gleich erzählen, es gibt auch falsche Wege, diesen Status halten zu wollen. Und wenn wir uns jetzt an diesen sehr angenehmen Status des Nicht-Gehasst-Werdens hier gewöhnen, dann ist das falsch. Denn wir werden gehasst werden. Vielleicht ganz anders als noch vor 20 Jahren. Vielleicht subtiler, unterschwelliger. An anderen Ecken und Enden. Aber dass wir als Gemeinde gehasst und verfolgt werden, abgelehnt werden, das sollte uns nicht überraschen. Wir werden diese Ablehnung erfahren, weil wir nicht mehr Teil dieser Welt sind. Das sagt Jesus in Vers 19 ganz deutlich. Jesus sagt da, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und euch aus der Welt herausgerufen. Und darum hasst sie euch. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder bist du ein Teil dieser Welt oder du bist ein Teil von Gottes Welt. Jeder Mensch ist von Geburt an ein Teil dieser Welt. Und zwar so lange, das sagt Jesus hier ganz deutlich, bis er dich herausruft. Nicht, weil du keinen Bock mehr auf diese Welt hast, nicht, weil du erkannt hast, dass das Reich Gottes ja schöner ist, sondern weil Jesus dich erwählt hat, weil er dich herausgerufen hat aus der alten Welt und dich in den neuen Herrschaftsbereich Gottes gestellt hat. Und das ist das Oder. Entweder gehörst du zur Welt oder zum Reich Gottes. Es gibt kein Zwischending. Es gibt kein ein bisschen hier, ein bisschen dort. Jesus sagt ganz klar, entweder gehörst du zur Welt oder du gehörst zu mir. Und wenn du nicht mehr zur Welt gehörst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenzen sind der Hass und die Ablehnung der Welt. Und das ist in der gesamten Bibel so. Das ist in den Briefen auch so. Paulus schreibt, tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und auch die Geschichte zeigt es, die Apostel, ab Apostelgeschichte 3, 4 geht's los, dass sie verfolgt werden. Weil sie sagen, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, Gott hat uns herausgerufen, darum erleiden wir diese Verfolgung. Vorm Hohen Rat, vor den römischen Statthaltern, vor allen möglichen. Ich hätte eine kurze Frage. Stellt euch vor, ihr geht am Dienstag oder Montag zum Zahnarzt und der sagt euch, tut mir leid, aber da steht wohl eine Wurzelbehandlung an. Wer von euch würde sich eine Spritze geben lassen? Oh, Überraschung, doch alle. Würde niemand drauf verzichten? Natürlich nicht, wäre ja auch dämlich. Ja? Also ich habe eine hinter mir, die ist schon mit Spritze nicht schön, aber ohne will ich es mir erst gar nicht vorstellen. Wenn es eine legitime, einfache, ungefährliche Möglichkeit gibt, die Schmerzen bei einer Wurzelbehandlung auszuschalten, dann gebietet es der gesunde Menschenverstand, diese Möglichkeit auch zu nutzen. Wäre es nicht schön, wenn es eine Spritze gegen die Verfolgung gäbe? Das eine Mittel, was ich mir geben muss und zack, ist der Hass und die Ablehnung der Welt weg. Wenn es die gäbe, wer würde sie nutzen? Ich bin auch dabei. Es gibt sie. Und ich hoffe, ihr nutzt sie nicht. Denn sie ist eben keine legitime Form. Unser Text ist eindeutig. Wenn du den Hass und die Ablehnung der Welt vermeiden willst, hast du nur eine Möglichkeit. Gehör wieder zur Welt. Geh zurück in dieses andere Lager. Dann wird sie dich lieben. Lieben ist hier wieder biblisch gesprochen, ne? Bei weitem nicht so emotional wie bei uns. Selbe wie beim Hassen. Aber das ist doch keine legitime Sache. Also das heißt, ich muss meinen Status als Jesus-Nachfolger aufgeben. Ich muss raus aus diesem Reich Gottes, rein zurück in die Welt. Dann werden die Verfolgungen aufhören. Und das muss ich, glaube ich, gar nicht so groß fassen, dass ich sage, oh, ich schwöre meinen Glauben ab, ich gehöre nicht mehr dazu. Das geht viel kleiner, das geht viel subtiler. Das eine ist, dass ich es relativiere. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die fiktive Person des Josi vor ein paar Wochen, den ich in der Einleitung da erwähnt habe. Dieser junge 16-Jährige, der für Jesus gebrannt hat und dann auf einer Party dem Gruppendruck erlegen ist und na, das meine ich gar nicht so ernst und ach, Gemeinde, ja, ich gehe da hin, aber ist mir ja gar nicht so wichtig und ich bin ja nicht so radikal und Ich vergleiche meine Gottesbeziehung ganz gerne mit einer Ehebeziehung, weil da sind viele Parallelen da. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre mit Carina auf einer Party, sie steht neben mir und jemand fragt mich, ach, das ist deine Frau? Und dann würde ich sagen, ja, schon. Aber das darf man jetzt nicht so ernst nehmen. Ja, also klar, ich finde sie ganz nett, aber so die ganzen Treue-Schwüre und Liebesbekundungen, das machen wir, wenn wir allein. Nee, und ich war ja, andere Väter haben auch schöne Töchter, weiß ich. Und ja, am Tag, und ja, sie ist schon nett, aber sie ist halt meine Frau. Aber so ernst nehmen wir das nicht. Das würde die Stimmung im Hause Kemper total verbessern. Nicht. Zu Recht natürlich, ja. Ich als ihr Mann habe zu meiner Frau zu stehen, in der Öffentlichkeit wie im Privaten, vollkommen egal. So einen Blödsinn da zu relativieren, das geht gar nicht. Und genauso geht's nicht mit Jesus. Jesus will nicht relativiert werden. Damit wechsle ich vom Lager Gottes in das Lager der Welt. Das zweite ist, nicht relativieren, sondern mitmachen. Ich tue das, was die Welt macht, was die Menschen um mich herum machen, damit ich dazugehöre, damit ich nicht ausgegrenzt werde. Ein Bekannter von mir hat in seiner Firma in ein Projekt gewechselt, was groß mit EU-Fördermitteln gelaufen ist, was der Firma richtig, richtig viel Geld gebracht hat, den Mitarbeitern sehr viele schöne Dienstreisen ins europäische Ausland. Und das war so das Prestigeprojekt der Firma. Und es war schon immer ein Ziel, in dieses Projekt zu kommen, weil das bedeutete karrieremäßig einen großen Schritt nach vorne. Und kaum war mein Bekannter in diesem Projekt angekommen, hat er gemerkt, das Ding ist von vorne bis hinten auf Betrug aufgebaut. Die Voraussetzungen für die Förderung, die sie da bekommen haben, waren überhaupt nicht gegeben. Die ganzen Anträge, die ganzen Sachen waren alle gefälscht. Von vorne bis hinten gelogen. Aber jetzt war klar, er ist Teil dieses Projekts, da hängen 50 Mitarbeiter oder so dran, da macht er jetzt bitte mit. Er hat seine Lügen auch abzuliefern. Was machst du? Nicht einfach. Wenn ich mitmache, verlasse ich den Machtbereich Gottes und wechsle zurück in die Welt. Bleibe ich hier, wisst ihr, was kommt. Jesus sagt also, das kommt auf euch zu. Das wird passieren, unweigerlich. Und nochmal, verleugnen ist keine legitime Möglichkeit wie die Spritze beim Zahnarzt. Wir sollen gewappnet sein. Jesus stellt Fakten fest. Aber diese Fakten kann man auch falsch verstehen. Und ich möchte euch noch kurz drei Möglichkeiten geben, wie man die falsch verstehen kann. Das eine ist zu sagen, boah, die Welt wird uns hassen. Wisst ihr was? Dann hassen wir zurück. Das würden Christen nie so formulieren, weil Christen sagen sowas nicht. Aber sie leben es. Wie oft habe ich erlebt, dass auf die böse Welt geschimpft worden ist, in Predigten, in Gesprächen, dass herablassend über die anderen geredet worden ist, wenn sie einen verfolgt haben. Nein, wenn mich jemand hasst, dann ist das mein Feind. Und wie gehen wir Christen mit Feinden um? Wir lieben sie. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Radikale Liebe ist die Antwort von Christen auf Anfeindung und Hass. Das geht nur unter gewissen Umständen, die wir uns gleich angucken, aber auf die Welt zu schimpfen und sie zu Feinden zu erklären und so zu behandeln, geht nicht. Was auch nicht geht, ist in Panik und Selbstmitleid zu zerfließen. Die Jünger haben sich nicht versteckt, die haben sich nicht eingeigelt, die haben in dem Bewusstsein dessen, was kommt, ihr Leben gelebt und ihrem Auftrag nachgekommen. Wir dürfen uns nicht verstecken, wir brauchen uns auch nicht im armen Sünderleingewand durch die Gegend zu schieben, sagen, ach, wir Armen, wir können ja. Nee, ist kein Grund. Zu sehen, alles klar, das kommt, damit müssen wir jetzt umgehen, aber nicht Panik und Selbstmitleid. Und das Letzte, was die Bibel auch nicht kennt, ist eine Märtyrersehnsucht. Wenn Verfolgung ein Kennzeichen ist, dass ich zum Reich Gottes gehöre, dann sollte ich diese Verfolgung möglichst aktiv suchen. Je mehr Verfolgung, je mehr Hass, je mehr Anfeindungen, desto mehr zeigt es doch, was für ein toller Hecht, ein toller Christ ich bin. Ne? Ach, super. Nee, gibt's in der Bibel nicht. Es gibt ein paar Aussagen von Paulus, die man so missverstehen kann, aber grundsätzlich finden wir das nicht in der Bibel, dass wir das Leid suchen sollen, den Tod suchen sollen. Überhaupt nicht. Also so nicht. Aber wie dann? Das gucken wir uns jetzt im zweiten Teil an. Da gibt es einige Anhaltspunkte. Und wer jetzt aufstöhnt, denkt, jetzt kommt erst Punkt 2, stimmt, aber der ist deutlich kürzer als der erste und ist der letzte für heute. Die entscheidenden Verse zu diesem Thema finden wir direkt am Ende des Textes. Ich lese euch die Verse 26 und 27 nochmal vor. Wenn ich beim Vater bin, sagt Jesus, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Also, die Frage, die ich gestellt habe, wie halten wir das aus? Kurzantwort, durch den Heiligen Geist. Wir gucken uns den Heiligen Geist gleich noch mal ein bisschen ausführlicher an. Aber erstmal muss ich sagen, mein Punkt ist falsch, habe ich gemerkt. Weil das, so wie ich das formuliere, wie halten wir das aus, das klingt nach Spritze beim Zahnarzt. Was kann ich mir reinpfeifen, damit ich die Verfolgung irgendwie überstehe? Ja, der Freund mit der Welt ist falsch. Darum, Jesus, jetzt gib mir bitte mal die richtige Spritze. Zeig mir mal, wie ich es schaffen kann. Aber es geht Jesus nie in diesem Text darum, wie wir das aushalten. Es geht Jesus nicht darum, wie wir das erdulden. Es geht Jesus nicht darum, wie wir das überstehen. Sondern es geht ihm darum, wie wir diesen Hass, diese Ausgrenzung nutzen können. Ziel ist es nicht, die Verfolgung auszuhalten. Ziel ist es, sie für das Christuszeugnis zu nutzen. Leid und Zeugnis sind zwei Seiten derselben Medaille. Das gehört zusammen. Und jetzt kommt ein Merksatz für euer Poesiealbum. Jesus hat dich nicht dazu berufen, den Hass dieser Welt auszuhalten. Jesus hat dich dazu berufen, ihn zu seiner Ehre zu nutzen. Falls jemand mitschreiben will, ich wiederhole ihn gerne nochmal. Jesus hat dich nicht dazu berufen, den Hass dieser Welt auszuhalten. Er hat dich dazu berufen, ihn zu seiner Ehre zu nutzen. Merkt ihr diesen eklatanten Unterschied? Aushalten schließe ich mich in mein Kämmerlein ein und warte, bis es endlich vorbei ist. Wenn ich ihn nutze, werde ich aktiv. Und der Schlüssel dazu ist der Heilige Geist. Unser Text gibt uns hier sehr wenig konkrete Ansatzpunkte, wie das aussieht. Er gibt uns ein paar Hinweise. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater gesandt ist, der dafür da ist, Jesus zu bezeugen. Aber wenn wir das genauer uns angucken wollen, müssen wir in die gesamte Bibel gucken. Dafür habe ich keine Zeit mehr. Darum nur so zwei kurze Schlaglichter, wie der Heilige Geist uns zu Zeugen für Jesus macht. Einmal mit Worten und einmal ohne Worte. In Lukas 12 finden sich folgende Worte. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist ist unsere Soufflöse. Der Heilige Geist gibt uns die richtigen Worte in der Ausgrenzung, in der Ablehnung, im Hass der Welt, die richtigen Worte zu haben. Und das Zweite ist, ohne Worte. Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das steht kein Gesetz. Das sind Früchte, Wesenszüge, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Und die dazu dienen, in der Verfolgung, ohne dass wir ein Wort sagen, Jesus bezeugen. Und ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein paar Punkte allgemein zum Heiligen Geist und der Christusgemeinde sagen. Die Christusgemeinde ist keine charismatische Gemeinde. Also, wenn es um die Form geht. Wir haben hier keine Fahnen, die wir schwenken. Wir reden hier nicht laut in Zungen. Wir tanzen beim Lobpreis nicht, also die meisten nicht. Wir sind eher so ein bisschen ruhiger und gesetzter. Vielleicht auch, weil wir vor diesen Phänomenen so ein bisschen Angst haben manchmal. Das könnte man ganz selbstkritisch sagen, auch weil wir sie nicht unter Kontrolle haben. Aber wenn wir uns in den Text mal ein bisschen reindenken, merken wir, oh Mann, wir sind sehr wohl eine charismatische Gemeinde. Mit Jesus in der Mitte, für die Menschen unserer Zeit. Das ist unser Gemeindemotto. Und der Heilige Geist ist der, der uns dieses Zeugnis für Jesus, für die Menschen ermöglicht. Der Heilige Geist ist kein Upgrade für Jesus. Also, wenn du dich bekehrst, dann hast du Jesus. Und wenn du dann die zweite Stufe im Christsein erreicht hast und den Heiligen Geist bekommst, dann ist Jesus nicht mehr so wichtig. Dann hast du den Heiligen Geist. Nee, das ist nicht die Funktion vom Heiligen Geist. Die Funktion des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu verherrlichen in unserem Leben. Und darum sind wir eine charismatische Gemeinde, weil wir diesen Heiligen Geist brauchen, um unseren Auftrag tun zu können, um Jesus die Ehre geben zu können. Im Text steht hier für den Heiligen Geist das Wort Parakletos. Und das heißt übersetzt Helfer, Beistand, Tröster. Ohne den Heiligen Geist ist nichts möglich. Sowohl für dich als Einzelnen, wenn du in der Verfolgung bist, als auch für uns als Gemeinde, wenn uns der Gegenwind der Welt entgegenschlägt. Und ganz ehrlich, eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ohne Spritze ist ganz schön doof. Aber Verfolgungen ohne den Heiligen Geist ist das Döfste, was du machen kannst. Ja, weil beim Zahnarzt kommt auch keiner auf die Idee, die Spritze abzulehnen. Aber den Heiligen Geist nicht in deinem Leben wirken zu lassen, das ist ziemlich dämlich. Da kommt was auf uns zu. Jesus sagt uns klipp und klar, was auf uns zukommt. Und er hat uns auch das Pfand, den Helfer, den Tröster gegeben, der uns befähigt, nicht auszuhalten, sondern diese Verfolgung, diesen Gegenwind zu nutzen, um ihn groß zu machen. Vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere geärgert, dass ich eben die Geschichte mit diesem Europaprojekt nicht aufgelöst habe, wie mein Kollege sich entschieden hat. Das war ein langes Ringen, das war ein langes Kämpfen. Und er ist zu seinem Chef gegangen und gesagt, ich mache da nicht mit. Bitte entbinde mich von diesem Projekt. Das gab viel Wirbel in der Firma, das gab viel Gegenwind, viel Hass. Und er musste diesen Karriereschritt zurückgehen. Aber mittlerweile ist er der, der von seinem Chef angerufen wird, wenn es um Aufgaben geht, wo Integrität gefragt ist. Also hat es sich gelohnt. Henning, hast du die Lieder ausgesucht?
Ja.
Danke für das letzte
Lied. Nicht alleine.
Danke für das letzte Lied, was jetzt kommt. Weil da lade ich euch ein, das zu singen als Antwort auf das, was ich jetzt gesagt habe. Wovor habe ich Angst? Whom shall I fear? Was macht mir Angst? Ja, Verfolgungen kommen, aber mit dem Heiligen Geist auf unserer Seite können wir es gestalten. Singt es ganz bewusst. Amen.